Ich freue mich, dass wir diese Woche gemeinsam studieren können. Ich denke, Sie erwarten nicht einfach Predigten. Wir haben ja Tische und es ist zum Mitschreiben und es ist zum Arbeiten. Wir wollen wirklich in das Wort Gottes hineintauchen. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein und diese Zeit mit Ihnen zu verbringen. Wir haben einen sehr schönen Brief vor uns. Eins der Goldstücke aus dem Neuen Testament. Ich habe jetzt auch wieder versucht, mit Folien zu arbeiten. Das hat Vorteile und Nachteile. Also der Nachteil ist, dass man ein bisschen abgelenkt wird von der eigenen Bibel. Also das sollte nicht geschehen. Also schauen Sie unbedingt auch in Ihre eigene Bibel hinein. Und manchmal ist es eine Hilfe, wenn man die Gliederung vor sich hat oder einen Bibeltext, wenn die Übersetzung etwas anders ist. Aber bitte vergleichen Sie immer mit Ihrer eigenen Bibel und lassen Sie sich nicht ablenken. Ein Bruder hat mal gesagt, wir Menschen sind sehr schwierige Wesen. Wir machen uns oft Schwierigkeiten, machen anderen Leuten Schwierigkeiten. Am schwierigsten machen wir es Gott. Und es hat ihn viel gekostet, um uns wieder zurechtzubringen. Es hat ihm das Kreuz gekostet. Und warum sind wir so schwierig? Ja, wir sind vom Sündenfall her gezeichnet. Und andererseits sind wir im Bilde Gottes geschaffen. Wir sind also ganz besondere Wesen. Und gerade diese Verbindung ist so gefährlich, weil wir im Bilde Gottes geschaffen sind und gleichzeitig stark zur Sünde hin tendieren. Und das kostet Gott so viel, uns zurechtzubringen. Und auch jetzt als Christen geschieht uns das oft, dass wir Schwierigkeiten machen, auch mit uns selber Schwierigkeiten haben. Und wir haben viel zu lernen. Wie lebt man jetzt als Christ mit einem unsichtbaren Gott, den man nicht sieht, den man nicht spürt? Wie tut man das? Wie lebt man mit Christen zusammen? Wie lebt man mit Nichtchristen? Und der Epheserbrief ist ein Stück Wort Gottes, das uns wirklich dienlich ist für diese Spannung, die da entsteht. Wir leben ja in einer großen Spannung, nicht nur mit uns selbst, wir leben ja auch in einer Welt, oder muss ich sagen, wir leben in zwei Welten gleichzeitig, werden wir erfahren im Epheserbrief. Wir leben einerseits im Himmel und wir leben andererseits auf der Erde. Aber wir sind noch nicht ganz im Himmel und wir sind nicht mehr ganz auf der Erde. Zwar mit dem Körper schon, aber wenn wir vom Neuen geboren sind, dann haben wir schon ein Erbe im Himmel und wir sitzen im Himmel. Steht in Epheser Kapitel 2. Also wir leben in einer Spannung. Und gerade der Epheserbrief hilft uns hier sehr in besonderer Weise. Ich möchte am Anfang müssen wir ein paar Einleitungsfragen behandeln. Das heißt, zuerst die Frage, wo wurde dieser Brief geschrieben? Paulus war im Gefängnis, das kann man in dem Brief lesen, in Kapitel 3 sagt er, dass er ein Gefangener ist, ein Gebundener Jesu Christi, in Kapitel 4 am Anfang auch, der Gebundene im Herrn, er schreibt aus einem Gefängnis. Paulus hat 5 Briefe aus einem Gefängnis geschrieben. Ja, der Epheserbrief, der Kolosserbrief, der Philemonbrief, die hängen ganz eng zusammen. Ich habe hier heute mir ein bisschen das notiert. Im Epheserbrief, Kolosserbrief und Philemonbrief sind 3 Briefe, die viel gemeinsam haben. Auch der Briefträger ist der gleiche. Der Briefträger hieß Tychikus. Paulus war also im Gefängnis, gibt einem gewissen Tychikus 3 Briefe mit. Und dann gibt es noch 2 weitere Briefe, der Philipperbrief und auch später dann noch der 2. Timotheusbrief. Aber diese ersten 3, der Epheser, Kolosser und Philemonbrief, die wurden zur gleichen Zeit verfasst. Besonders der Epheser und der Kolosserbrief sind sehr parallel. Ja, also da gibt es einige Verse, zum Beispiel gerade, wenn er in beiden Briefen schreibt, er über diesen Tychikus, der den Brief überbracht hat, der geliebte Bruder, der, Der wird euch von allem in Kenntnis setzen, was mich betrifft, sagt er im Epheser 6, Vers 21. Vers 22, den habe ich deshalb zu euch geschickt, damit ihr erfahrt, wie es um mich steht und er eure Herzen aufrichte. Und dann in Kolosser 4, Vers 7 ebenfalls, was mich angeht, wird Tychikus euch berichten, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn, den ich eben deshalb zu euch geschickt habe, damit er eure Umstände erfahre und eure Herzen aufrichte. Und dann erwähnt er einen gewissen Onesimus, den hat er auch mitgeschickt. Und da gab es noch einen Brief an Philemon und da handelt es um diesen Onesimus. Und dann lässt er grüßen von einem gewissen Aristarchus, der gerade mit ihm ist, im Gefängnis oder bei ihm ist, in seiner Haft. Also man merkt, diese Briefe gehören zusammen, wurden zu gleicher Zeit geschrieben, zu gleicher Zeit überbracht. Und wo hat er denn geschrieben? Es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder in Caesarea oder in Rom. Und es spricht ganz, ganz viel für Rom. Der Philipperbrief, der ja auch im Zusammenhang mit diesen drei Briefen geschrieben wurde, im Philipperbrief erfahren wir, dass der Paulus davon spricht, dass er wieder frei werden wird aus der Gefangenschaft. Wenn ich das kurz vorlesen darf, im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 25, Sie müssen das nicht, ich sage das jetzt nur, damit Sie einen Eindruck bekommen, wo Paulus sich befindet und in welcher Situation ist er. Er schreibt in Philipper 1, Vers 25, da ich von diesem überzeugt bin, weiß ich, dass ich bleiben werde, also auf der Erde bleiben werde, nicht sterben werde, ja, und zugleich bei euch allen bleiben werde, zu eurem Fortschritt und zu eurer Freude des Glaubens, damit euer Rühmen an mir in Christus reich sei, wenn ich wiederkomme zu euch, durch mein Wiederkommen zu euch, sagt er. Das heißt, er weiß, dass er wiederkommen wird nach Philippi. Er weiß, dass er wieder frei werden wird. Er war im Gefängnis und der Philipperbrief ist knapp vor dem Zeitpunkt geschrieben, wo er wieder frei wurde. Und in Caesarea war er im Gefängnis und in Rom war er im Gefängnis. Aber in Caesarea hatte er keine Chance, frei zu werden, keine Hoffnung. Und jedenfalls, selbst wenn er eine Hoffnung gehabt hätte, er wurde nicht frei. Hier sagt er aber, dass er frei werden wird und er spricht unter Eingebung des Heiligen Geistes. Dann müssen wir also rechnen, dass er wirklich frei geworden ist. Übrigens im Philemonbrief auch. Im Philemonbrief am Ende sagt er dem Philemon, bereite mir eine Unterkunft, denn ich hoffe, ich werde durch eure Gebete euch geschenkt werden. Und diese Hoffnung, die war eine feste Gewissheit. Und sie wurde dann auch erfüllt. Er kam dann auch wieder zu Philemon nach Kolosse. Das heißt, es zeigt uns, diese Briefe wurden aus Rom geschrieben, denn dort blieb er eine gewisse Zeit lang in Gefangenschaft. Wir lesen am Ende von der Apostelgeschichte davon. Da hieß es, er war in seiner eigenen Mietwohnung, aber gekettet an einen Soldaten. Ja, in einer Kette heißt es. Nicht in Ketten, das war schwere Haft, aber in einer Kette, ja, das ist leichte Haft, gekettet an einen Soldaten. Die wurden immer wieder ausgewechselt. Und dann wurde er frei. Wir lesen davon nicht direkt in der Apostelgeschichte, da lesen wir nur von dieser zweijährigen Gefangenschaft in Rom, aber wir erfahren dann, dass er wieder unterwegs war. Im 1. Timotheusbrief lesen wir, dass er wieder unterwegs war im asiatischen Raum, also in Kleinasien, heutige Türkei. Und da schreibt er zu Timotheus, bis ich komme, tu deinen Dienst, bis ich komme. Und Timotheus war damals in Ephesus. Also er kam wieder nach Ephesus und in diese Gegend. Also dieser Brief wurde etwa um das Jahr 61 62, vielleicht sogar schon 60 geschrieben. In dieser Zeit war er in der Gefangenschaft in Rom, 60 bis 62. Und an wen hat er jetzt geschrieben? Wir lesen Epheser 1, Vers 1. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen an die Heiligen, die in Ephesus sind, und Treuen in Christus Jesus, Gnade sei euch zuteil und Friede von Gott, unserem Vater, und von dem Herrn Jesus Christus. In Vers 1 lesen wir an die Heiligen, die in Ephesus sind. Jetzt gibt es da eine ganz interessante Sache. Sie wissen ja, dass die Bibel mit etwa 6000 Handschriften überliefert ist. Das heißt, wir haben Handschriften, griechische Handschriften, von etwa 6000 griechische Handschriften. Und nicht alle sind vollständig, natürlich nicht. Manche sind nur kleine Fetzen, ja, die halt irgendwo übrig geblieben sind. Aber dann gibt es auch ganze Handschriften, die alles drinnen haben. Ja, das ganze Neue Testament auf Griechisch. Und 5 Handschriften gibt es, da fehlt das Wort in Ephesus. 2 davon sind sogar ältere Handschriften. Und das hat einige Forscher stutzig gemacht. Wieso fehlt denn bei manchen Handschriften in Ephesus? Diese 2 Wörter, in Ephesus, die fehlen einfach. Und auch bei 5 Kirchenvätern aus dem 2., 3. und 4. Jahrhundert, die zitieren auch den Epheser 1, Vers 1 in ihren Schriften und die zitieren auch ohne die Worte in Ephesus. Andere wieder, hunderte von Handschriften haben die Worte in Ephesus. Und hunderte von Kirchenvätern, die den Epheserbrief zitieren, haben die Worte in Ephesus. Aber ein paar haben sie nicht. Und das hat einige Forscher stutzig gemacht und sie haben sich dann überlegt, wieso ist das so? Und da kam man auf die Idee, vielleicht war aus irgendeinem Grund der Brief weitergegeben worden, zuerst nach Ephesus gekommen, aber dann war er weitergereicht worden. Und dann hat man, irgendwelche Leute haben dann das in Ephesus durchgestrichen, weil das war ja dann nicht mehr in Ephesus. Ja? Dann war er vielleicht in Kolosse, der Brief. Ja? Oder in Laodicea oder in Hierapolis oder in irgendwo in dieser Gegend. Ja? Und was noch interessant ist, wir haben im Kolosser Kapitel 4, Vers 15, jetzt muss ich schauen, ich habe sogar die Folie, ich muss sie nur suchen. Ah ja, hier ist an der Folie zuerst mal der Text. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes, den Heiligen, die in Ephesus sind, das habe ich rot gedruckt, das sind die meisten Handschriften, 99% der Handschriften haben das so. Aber einige, ganz wenige Handschriften, da heißt es, Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes, den Heiligen, die auch Gläubige sind oder die auch Treue sind in Christus Jesus. Und da fehlt das Wort in Ephesus. Ja. Und da gibt es jetzt noch einen ganz interessanten Vers in der Bibel und der hilft uns wahrscheinlich sogar weiter. In Kolosser Kapitel 4, Vers 12 lesen wir, es grüßt euch Epaphras, der einer von euch ist, ein Knecht Jesu Christi, der allezeit für euch in Gebeten ringt, damit ihr steht als Reife und vervollständigt in allem Willen Gottes, denn ich gebe ihm das Zeugnis, dass er viel Eifer für euch hat und für die in Laodikeia und die in Hierapolis. Es grüßen euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas, grüßt die Brüder in Laodikea, auch Nymphas und die Gemeinde in seinem Hause. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodikea gelesen werde und dass auch ihr den aus Laodicea lest. Da gab es einen Brief, der war aus Laodicea, natürlich ein Brief von Paulus, er schreibt ja von seinen Briefen, er sagt, lest den auch noch. Der war jetzt, aber er sagt nicht, das ist ein Brief an Laodicea, das so sagt er nicht. Es ist ein Brief aus Laodicea, was heißt das? Da gab es offensichtlich einen Brief, der wurde herumgereicht und er wusste, der wird landen in Laodicea. Und wenn er dann in Laodicea gelandet ist, dann sollen die Geschwister von Kolosse, die gerade den Kolosserbrief bekommen, das hat er gewusst, der Kolosserbrief wird zuerst ankommen. Dann sollen aber die von Kolosse, die sollen wissen, in der Nachbargemeinde kommt ein Brief an, der irgendwie reihum gereicht wird und der wird schließlich in Laodikea landen und sie sollen dann den von Laodicea lesen. Denn da steht noch etwas drinnen, das für sie auch wichtig ist. Also Paulus weiß, er schickte mehrere Briefe weg, nicht nur den Kolosserbrief schickt er weg, Philemonbrief, das wissen wir, den hat er auch weggeschickt in die Gegend von Kolosse. Und wir wissen, der Briefträger Tychikus hat 3 Briefe gehabt. Den Philemonbrief, den Epheserbrief und den Kolosserbrief. Und wenn er jetzt den Leuten in Kolosse sagt, es gibt da noch einen Brief Und das ist kein Privatbrief, kein Philemonbrief, offensichtlich ein Schreiben, das herumgereicht wurde, und das landet in Laodikea, dann ist irgendwo noch ein Brief herum, den sollten Sie aber unbedingt auch noch lesen. Ja, und welcher war der dritte Brief, den der Tychikus mitgehabt hat? Der Tychikus hatte eine Reise und hatte seine Briefe abgegeben. Den ersten Brief hat er abgegeben in Ephesus, den zweiten Brief hat er abgegeben in Kolosse und den dritten Brief hat er dem Philemon gegeben, der auch in der Nähe von Kolosse wohnt. Und der Epheserbrief, der machte seine Runde, offensichtlich. Und er landete dann in Laodicea. Wenn man nämlich die Landkarte anschaut, und das darf ich Ihnen hier zeigen, wenn man die Landkarte anschaut, und hier haben Sie, ich hoffe, Sie können das lesen, hier sind einige Punkte, die sind wie Sterne. Also hier ist Ephesus. Und von Ephesus gibt es eine Straße nach Smyrna, von Smyrna geht ein Weg nach Pergamon, da geht es dann rüber nach Thyatira, da geht es dann nach Sardes, da kann man dann nach Philadelphia und da kann man nach Laodikea. Und Laodikea, da gibt es noch eine Nachbargemeinde, die heißt die Gemeinde in Hierapolis, von der haben wir gerade gelesen in Kolosser 4. Und auch der Nymphas, in seinem Haus gab es auch noch eine Gemeinde, auch in der Gegend. Und da gab es noch eine Nachbargemeinde, etwa 10 Kilometer südlich, in Kolosse. Und hier der Stern, das ist Laodikea. Ich sage immer Kea, Laodikea, manchmal sagt man Laodicea. Wenn man Lateinisch spricht, sagt man Laodicea, und wenn man Griechisch spricht, sagt man Laodikea. Also stören Sie sich bitte nicht daran. Man sagt auch entweder Mazedonien oder Makedonien, je nachdem, wie man es ausspricht, Griechisch oder Lateinisch. Also, jetzt, hier haben wir... Wir kennen diese Städte, die sind uns bekannt. Von woher kennen wir die? Offenbarung, Sendschreiben. Da haben wir, das Buch der Offenbarung war ebenfalls ein Rundschreiben und da gab es für jede Gemeinde eine Botschaft da drinnen. Und so könnte das sehr gut möglich sein, wir wissen es natürlich nicht hundertprozentig, aber es könnte sehr gut möglich sein, dass der Epheserbrief nicht nur für die Epheser gedacht war, sondern der war als Rundschreiben gedacht. Und das Interessante, der Epheserbrief ist nämlich ein systematischer Brief. Das ist kein Brief, kein Gelegenheitsschreiben an irgendeine ganz konkrete Gemeinde und denen muss er etwas sagen. Im Epheserbrief verzichtet er auf ganz persönliche Mitteilungen. Im Kolosserbrief macht er das. Da sagt er und sagt dem Archippus, er soll aufpassen und er soll seinen Dienst gut erfüllen und so weiter. Da gibt es einige persönliche Grüße und persönliche Worte. Und dann gibt es auch einige scharfe Worte gegen Irrlehrer in Kolosse, aber im Epheser nicht. Das ist ein systematischer Lehrbrief. Und offensichtlich wollte Paulus, dass dieser systematische Lehrbrief herumgereicht wird in den Gemeinden jener Gegend. Sodass wir also jetzt dann einen Brief haben, der aus Laodikea ist, und den sollen die Kolosser bitteschön auch noch lesen. Das könnte sehr gut sein, dass genau dieser Brief aus Laodikea der Epheserbrief ist. Also wir erwarten einen Brief, der allgemein sich nicht nur an eine Gemeinde ganz konkret richtet, sondern an eine ganze Reihe von Christen. Und wir erwarten einen systematischen Lehrbrief. Wir haben ja mehrere so systematische Lehrbriefe. Also zumindest einen gibt es noch, der ist sehr bekannt. Dieser systematische Lehrbrief, an welchen denke ich? Den Römerbrief, genau. Der Römerbrief, jetzt muss ich schauen, ich habe da auch etwas, eine Folie. Na, ich überspringe mal meine Landkarten hier. Der Römerbrief hat ein ähnliches Thema wie der Epheserbrief. Es geht in beiden Themen um das Heil. Das Heil, das ist ein anderes Wort für Rettung. Rettung, das ist das, was Gott tut und was Gott mit dem Menschen macht und was er ihm gibt durch Jesus Christus. Er gibt ihm Rettung. Er rettet ihn. Und die Schrift nennt das auch das Heil. Der Mensch wird gesund und heil. Und das Heil in Christus. Wie bekommt man das Heil? Wie wird man gerettet? Und worin besteht das Heil? Das wird im Römerbrief ganz systematisch abgehandelt. Und im Epheserbrief geht es nicht sehr um, wie bekommt man das Heil, sondern wie lebt man das Heil? Ja? Also das Heil im Leben der Gerechten, der Geretteten. Was die Geretteten haben in Christus und was sie dann tun sollen als Menschen in Christus. Also da haben wir einen Parallelbrief. Und der zweite Parallelbrief, den wir zum Epheserbrief haben, den habe ich schon erwähnt, das ist der Kolosserbrief. Da gibt es auch ganz, ganz viele Parallelitäten und ein paar Unterschiede. Kann ich schon weitermachen? Ja. Hier habe ich jetzt einmal eine Folie aufgelegt, wo man Epheserbrief und Kolosserbrief gegenüberstellt. Ich kann jetzt natürlich nicht all die Verse lesen, aber man merkt hier, die Einleitung ist ganz gleich. Würde man jetzt diese Verse vergleichen, die ist sehr, sehr gleich, sehr, sehr ähnlich, mit ganz wenigen Unterschieden. Und dann beginnt der Brief mit einem Dank und mit einer Fürbitte. Genau wie der Epheserbrief, so auch der Kolosserbrief, wo er dankt für das Heil, das sie haben. Dann spricht er über den Dienst des Apostels im Epheserbrief Kapitel 3 und auch über die Leiden des Apostels, auch in Epheser Kapitel 3. Und im Kolosserbrief auch, aber dort in Kapitel 1 am Ende, über den Dienst des Apostels und über die Leiden des Apostels. Und dann das große Thema, der Leib Christi und das Haupt des Leibes, kommt in Epheser 4 vor und in Kolosser 2. Und dann spricht er vom Wandel, von einem alten Wandel. Wir haben eine alte Lebensführung gehabt und wir haben eine neue Lebensführung jetzt in Christus. In Epheser 4 und Epheser 5 spricht er davon und in Kolosser 3 spricht er davon. Und zwar einige Verse sind ganz parallel, fast wortwörtlich parallel. Klar, er hat sie ja zur gleichen Zeit geschrieben. Er hat beide Briefe geschrieben, vor sich auf dem Schreibtisch, beziehungsweise Schreibtisch hat er keinen gehabt, aber jemanden hat er gehabt, dem er diktiert hat. Der das dann mitgeschrieben hat, abgeschrieben hat, aufgeschrieben hat, was er diktiert hat. Von Christus spricht er, dass Christus alles ist in allen. Das sagt er in Epheser 1, Vers 23 und das sagt er in Epheser 4, Vers 10. Und das sagt er auch in Kolosser 3, Vers 11, dass Christus alles ist in allen. Dann spricht er von Ehe und Familie, ja, wie sich das Heil auswirkt in Ehe und in der Ehebeziehung und in der Beziehung der Kinder zu den Eltern und der Eltern zu den Kindern. Und das sind auch einige Verse fast identisch. In Epheser 5, Vers 21 bis 6, 9 und in Kolosser 3, Vers 18 bis 4, 1. Und dann über die Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis, beziehungsweise Herr- und Knecht-Verhältnis, auch in Epheser 6 und in Kolosser 4. Und dann spricht er vom Gebet, und ruft zum Gebet auf, in Epheser 6, Vers 18 und in Kolosser 4, Vers 2 bis 4. Das sind sehr, man merkt bald einmal, wenn man diese Briefe liest, wie parallel sie sind. Oder auch der Schluss spricht er vom Tychikus. Und die Mitteilungen und die Grüße sind ähnlich, denn einen Vers habe ich ja vorgelesen. Und er erinnert in beiden Briefen, erinnert er daran, dass er in Fesseln liegt. Und sie sollen an seine Fesseln denken, an seine Kette, dass der Herr ihn befreit aus der Gefangenschaft. In Epheser 6, 20 und Kolosser 4, 18. Also beide Briefe sind parallel. Es gibt aber auch Unterschiede. In Kolosse, da herrscht eine schlimme Irrlehre. Und da muss er ganz scharfe Worte verwenden und einiges korrigieren. Und er betont das Haupt Jesus Christus, das Haupt des Leibes. Im Epheserbrief nicht, da ist alles Friede und Freude und eitel Wonne, da ist kein Kampf. Aber er spricht vom Leib Jesu Christi und die Betonung liegt nicht auf dem Haupt, die Betonung liegt auf dem Leib, wie man als Leib Jesu Christi lebt. Also man sieht hier, beim Epheserbrief wird betont, der Leib Christi, der Leib des Hauptes und im Kolosserbrief das Haupt des Leibes. Christus ist der neue Mensch und der neue Mensch, Christus ist ein Haupt und hat Glieder. Und die Gemeinde Jesu Christi ist sein Leib, sind seine Glieder. Und jeder ist mit dem Haupt verbunden. Ja, also das über Ephesus, über den Epheserbrief und den Kolosserbrief. Vielleicht sollte ich noch kurz zeigen, ich hatte da einige Landkarten, damit wir uns ein bisschen auskennen. Wie war das mit Ephesus? Gehen wir mal zurück im Leben des Paulus. Paulus hat ja 4 große Missionsreisen hinter sich. Die erste Reise, die ging nicht nach Ephesus. Wenn wir schauen, die erste Reise ging nur nach Galatien. Das hier ist Galatien. Und Zypern zuerst natürlich. Die zweite Reise, da ist Ephesus, oder hier. Das hat nicht berührt. Die zweite Reise allerdings, da zog er dahin, durch diese galatische Gegend. Und dann hier, als er da in dieser Gegend war, betet Paulus, und er betet immer, wenn er unterwegs ist. Und er möchte gerne in den Westen. Er möchte hier von Antiochien, wo sind wir? Und wie heißt es dort? Ja, Antiochien. Er möchte hier Richtung Hierapolis, Richtung Ephesus. Er will einfach in den Westen. Er geht in die Richtung, und dann heißt es, aber der Geist Christi ließ es nicht zu. Der Geist will nicht, dass er nach Ephesus. Er denkt sich, Ephesus ist eine ganz große Stadt. Ephesus war eine Metropole, war die Hauptstadt überhaupt in dem ganzen, die heutige Türkei. Das war die Hauptstadt der heutigen Türkei und war ein Handelsplatz. Liegt da direkt am Meer. Oder liegt nicht nur am Meer, liegt auch an der Grenze zweier Kontinente. Ja, hier haben wir den europäischen Kontinent, und wenn jemand vom Westen her möglichst schnell in den Osten will, zum Beispiel in Richtung China oder Richtung Himalaya oder irgendwo in diesen Osten, dann gibt es hier eine Handelsstraße. Man hat nämlich mit dem Osten gehandelt. Und diese Handelsstraße geht durch Ephesus, und dann muss man übers Meer, dann kommt man nach Griechenland, und dann kommt man nach Rom. Das war eine ganz berühmte Handelsweg. Und die Leute kamen nach Ephesus, Hauptstadt, Metropole, und für einen Strategen wie Paulus war das wichtig. Er denkt, ich muss nach Ephesus, dort muss das Evangelium hin. Später will er nach Rom. Er weiß warum. Ja. 300.000 Leute und alle möglichen Kulturen, wie das so ist bei so Kreuzungspunkten. Nicht nur eine Ost-West-Verbindung war es, es war auch eine wichtige Nord-Süd-Verbindung, denn hier die Küstenstraße herunter war eine sehr wichtige Verbindung. Jetzt traf man sich also in Ephesus von Ost-West herkommend und von Nord-Süd her, auf dieser Nord-Süd-Achse. Er will dorthin, der Geist Christi lässt es nicht zu, dann geht er in den Norden, Richtung Bithynien, und dann heißt es, als er dorthin wollte, Richtung Bithynien, dann ließ es der Geist Christi nicht zu. Und er zieht dann doch nach Westen, also er kommt nach Bithynien, in diese Gegend, oder er wollte dahin, aber dann sagt der Geist, dann versucht er hat keine andere Wahl, gut, dann gehe ich wieder nach Westen. Und dann kommt er nach Westen und er denkt sich, na gut, jetzt gehe ich nach Süden, nach Ephesus runter, oder? Aber der Geist Christi lässt es nicht zu, sondern im Gegenteil, er bekommt in Troas einen Traum, ein makedonischer Mensch erscheint ihm und sagt, komm herüber und hilf uns. Jemand von Philippi dort, von Europa. Und dann übersetzt er dort mit dem Schiff und kommt dann nach Philippi. Und dort bekehren sich Menschen. Und er geht weiter nach Amphipolis und nach Thessalonich und nach Beröa. Und es bekehren sich überall Menschen. Und er zieht dann hinunter. Wo bin ich jetzt hier? Zieht dann hinunter nach Athen und nach Korinth. Und jetzt endlich, nachdem er eine Zeit lang in Korinth verbracht hat, jetzt endlich kann er das machen, was er will, nach Ephesus kommen. Da nimmt er zwei Leute mit, die er dort kennengelernt hat in Korinth, ein Ehepaar, ein sehr hingegebenes Ehepaar, das aus Rom fliehen musste. Es waren jüdische Leute, Aquila und Priscilla. Die beiden mussten aus Rom fliehen, waren nach Korinth gekommen. In Korinth treffen sie Paulus, arbeiten zusammen, weil sie gleich ein Handwerk sind. Sie sind Zeltmacher, das heißt Sattler, würden wir vielleicht sagen. Und die nimmt er aber dann mit und er zieht mit ihnen, fährt übers Meer und kommt nach Ephesus endlich. Aber weil er nicht Zeit hat, weil er nämlich zum Pfingstfest nach Jerusalem wollte, in Jerusalem sein wollte, und es war schon Frühling, lässt er Aquila und Priscilla dort. Einige Leute bekehren sich, einige Juden, aber es geschieht noch nicht so viel. Aber er lässt Aquila und Priscilla dort und er selber reist mit dem Schiff recht schnell und zügig nach Jerusalem. Das heißt zuerst nach Caesarea und von Caesarea nach Jerusalem. Da ist er beim Pfingstfest gewesen und sobald das alles fertig war, zieht er dann wieder los auf die dritte Missionsreise. Und die dritte Missionsreise, also er zieht zuerst nach Antiochien, wo er die Geschwister kennt, von denen er ursprünglich ausgezogen war und berichtet denen, hat Gemeinschaft mit denen. Und dann zieht er wiederum durch diese ganzen Gegenden von Galatien, diese galatischen Gemeinden, zuerst Tarsus, wo er ja auch Bekannte hat und Verwandte. Und dann zieht er darauf nach, ins Gebirge, nach Lystra und Ikonium und so weiter, Antiochien. Und dann aber schnurstracks nach Ephesus. Das war ihm ein ganz großes Anliegen. Also auf der dritten Reise, das ganz große Ziel war Ephesus gewesen. Und er zieht dann dort, kommt dann dorthin. Aquila und Priscilla waren nicht faul gewesen in der Zeit. Es haben sich Menschen bekehrt. Dann gab es noch einen Apollos dort unter, einen begabten Lehrer in Ephesus. Der war früher, hat dort gelehrt. Der war früher ein Johannesjünger gewesen. Ein Jünger des Apostels, des Johannes des Täufers. Und jedenfalls, Aquila und Priscilla haben den Apollos geholfen, denn der wusste nicht alles, was er wissen hätte sollen. Und die Gemeinde dort ist gewachsen durch den Dienst des Apollos, durch den Dienst von Aquila und Priscilla. Und jetzt kommt Paulus nach. Da gibt es auch von Dämonen besessene Leute und da geht einiges ab hier in Ephesus. Jedenfalls entsteht hier eine wunderschöne Sache, eine Gemeinde des Herrn entsteht, also eine große Schar kommt zum Glauben. Und was macht Paulus? Der bleibt 3 Jahre dort, vom Jahr 52 bis zum Jahr 55 oder 2,5 Jahre, muss man genau sagen, bleibt er dort und macht eine Bibelschule. Das heißt, er traf sich mit den Gläubigen dort in seiner Synagoge eines gewissen Tyrannus. Und dort, das war ja so, früher hat man die Synagogenräumlichkeiten hat man verwendet für Vorträge und gewisse Schulen, auch Philosophenschulen und alles Mögliche. Die Juden hatten die Räumlichkeiten gut verwendet. Und wahrscheinlich um die Mittagszeit, wenn dann alle zu Hause waren und geschlafen haben, die Siesta gemacht haben in der Hitze, um die Mittagszeit sammelt er dann einige Jünger um sich, vielleicht war es auch nicht um die Mittagszeit, aber ich sage deshalb um die Mittagszeit, weil wir haben nämlich eine einzige Handschrift sagt nämlich von 11 Uhr bis 16 Uhr. Von der fünften oder sechsten bis zur zehnten Stunde. Man kann sagen, ja, das hat vielleicht irgendjemand mal später hinzugefügt. Natürlich hat das jemand später hinzugefügt. Das war nicht ursprünglich eine einzige Handschrift von ich weiß nicht, 400, 500 Handschriften, die diesen Text haben. Das ist sehr wenig. Einige Minuskeln haben es auch noch, 3 Minuskeln, 3 spätere Handschriften. Aber was will ich sagen? Sehr gut möglich, dass aus irgendeinem Grund das hineinkam. Jemand hat das so als Randnotiz wahrscheinlich irgendwo hingeschrieben und der nächste Abschreiber hat gedacht, das gehört in den Bibeltext und hat es in den Bibeltext hinein abgeschrieben. Solche Dinge kamen vor. Aber alle anderen haben das wieder rausgestrichen und wieder korrigiert. Aber diese eine Handschrift ist erhalten geblieben. Also wahrscheinlich um die Mittagszeit haben sie sich dort getroffen, täglich, heißt es, täglich in der Schule des Tyrannus. Und das ging 2 Jahre, jeden Tag Bibelschule mit den Geschwistern. Jeden Tag 2-3 Stunden haben sie sich dort, oder 4 Stunden, je nach, sogar vielleicht sogar 5 Stunden, ja, bis um 4 Uhr nachmittags, wenn das stimmt, haben sie sich getroffen. Und haben eifrig gelernt. Paulus hat hier viele Leute unterwiesen und die Menschen, es ging ein und aus. Die Leute sind dann wie das so ist, in einer Großstadt, man ist eine Zeit lang da und dann reist man weiter. Und dann haben diese Leute das, was sie gelernt hatten von Paulus, haben sie weitergetragen. Und das heißt, so dass alle in Asien vom Wort Gottes erfahren haben. Das heißt, von Ephesus aus gingen viele, viele Impulse in die ganze Umgegend, dann auch nach Kolosse, zu diesem bekannten Philemon, diesem reichen Mann dort mit seinen Sklaven. Und so nach Laodicea und nach Hierapolis und nach Smyrna und Pergamon und überall entstanden Gemeinden in jener Zeit, in den frühen 50er Jahren oder Mitte der 50er Jahre des ersten Jahrhunderts. Paulus ist dann weitergereist, also wir haben hier, zieht dann hinauf, zieht dann nochmal durch diese ganze Gegend, die er schon evangelisiert hatte. Er hat dann auch einen Abstecher nach Jugoslawien gemacht, nach Illyrien und Dalmatien, steht im Römerbrief. Und dann ist er wieder zurück und im Jahr 57 ist er dann, 56 ist er in Korinth und schreibt den Römerbrief. Und dann im Jahr 57, wiederum im Frühjahr, Mai, kommt er nochmal ganz kurz vorbei, bei Ephesus, bei Milet eigentlich, Miletus, wo haben wir das? Ja, jedenfalls bei Ephesus. Und ist dann mit dem Schiff gleich weiter, hat sich mit den Ältesten noch getroffen dort und ist dann mit dem Schiff weitergezogen nach Caesarea wieder und nach Jerusalem. Und dort in Jerusalem wurde er gefangen genommen. Und als Gefangener nach Caesarea geschleppt, 2 Jahre in Caesarea geblieben, 57 bis 59 nach Christus. Und dann hat er sich auf den Kaiser berufen und dann kam diese abenteuerliche Missionsreise, die keine Missionsreise war, sondern einfach eine Reise. Das war dann die Reise nach Rom im Winter 59 bis Frühjahr 60. Die haben dann da überwintert. Auf irgendeiner Insel, manche meinen, es wäre Malta gewesen, aber es gibt hier Wissenschaftler, die sagen, das war nicht Malta, das war eine andere kleine Insel, die so ähnlich heißt, Melite. Und jedenfalls kam er dann im Frühjahr 60, kam er dann nach Rom und dort war er noch 2 Jahre im Gefängnis. Und dort schreibt er den Epheserbrief. Ich habe das bewusst gemacht, damit wir uns ein bisschen hineinversetzen in die Situation dieser Leute, und in die Situation des Paulus. Also wir haben hier, der Epheserbrief geht also an eine Gemeinde, die mit allerhand Sündern zu tun hat. Wenn man so evangelisiert, unter den Hurern und unter den Okkultisten und unter den Betrügern und Lästerern und Säufern, dann hat man auch dementsprechend Leute. Und es ist nicht einfach gewesen, diese Gemeindearbeit, die da entstand. An diese Gemeinde schreibt er den Brief. Was ist das Thema des Briefes? Ein systematischer Brief. Die Gemeinde von Ephesus soll ihn zuerst bekommen, aber all die anderen, die auch von Ephesus aus, die anderen Gemeinden, die von Ephesus aus entstanden sind, sollen ihn auch lesen. Deshalb allgemein gehalten und systematisch als Lehrbrief. Die Gemeinde der Geretteten, das Heilsvolk, ja, und die großen Vorrechte, was wir haben in Christus und unsere Verantwortung. Es sind beide Dinge wichtig. Also das Hauptthema ist, manche Leute haben gesagt, das Hauptthema ist einfach die Gemeinde. Das stimmt nicht. Das Thema ist nicht die Gemeinde. Das Thema ist, was haben wir als Heilsgemeinde in Christus und wie haben wir zu leben? Das Heil selber, darüber schreibt vor allem der Römerbrief, aber was die Gemeinde besitzt in Christus. Und deshalb ist es so wichtig für uns. Also das Heil in Jesus Christus, und das heißt unsere Vorrechte, und der Wandel, wie leben wir dieses Heil. Darum geht es. Zuerst beginnt er mit dem, was wir haben. Da holt er uns heraus aus der Welt und versetzt uns in den Himmel und zeigt uns unsere Herrlichkeiten. Und dann holt er uns wieder auf die Welt runter und sagt so, und jetzt, nachdem ich euch all das Herrliche gezeigt habe, jetzt habt ihr aber, vergesst nicht, ihr habt eine Verantwortung in dieser Welt. lebt entsprechend. Ich denke, an dieser Stelle könnten wir kurz eine Verschnaufpause machen und auch ein Lied singen.